habe ich mich gerade selber dabei ertappt, dass ich kurz versucht war, dich zu fragen, ob deine Familie denn dann kommunistisch war, und mir sofort aufgefallen ist, was für eine bescheuerte Frage, weil du würdest mich ja auch nicht fragen, ist deine Familie eigentlich immer schon kapitalistisch? Also es ist total absurd, oder? Ja. Weil man lebt halt in einem bestimmten System und verhält sich dazu.
Hallo, hallo, im Mösenbüro.
Heide, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Seitdem ich heute bei meinem Friseur Ben ins Geschäft gegangen bin, er mich gefragt hat, hey, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, naja. Und er, was, nicht gut? Und ich sag, naja. Sagt, okay, dann geh noch mal raus, lass den ganzen Scheiß draußen, komm wieder rein. Ich sagte, es ist zwar Esoterik, aber es wirkt. Und jetzt habe ich eine neue Frisur und mir geht's gut.
Das ist schön, das freut mich sehr. Die Frisur sitzt sehr schnittig.
Kurz, aber ich erwarte ja den Frühling demnächst, um die Ecke biegen.
Der
die
kommt
Vögel höre ich schon am Morgen.
Ja.
Ein untrügliches Zeichen.
Mir geht's so okay. Ja, was soll man da noch sagen? So Epstein-Falls, Iran. Es hört einfach nicht auf. Und ja, du hast jetzt gerade die gute Stimmung reingebracht. Ich ziehe sie jetzt hier mit runter.
Ich glaube nicht, dass ich mir täglich das Elend der Welt auf die Schultern packen muss. Dann hilft das auch niemand.
Das stimmt. Ich nehme es auch so in so kleinen Häppchen, aber ich bin trotzdem zutiefst schockiert. Und ich glaube, das wird auch erstmal nicht anders werden.
Morning Meeting Hot Take.
Legen wir mal los mit dem Morning Meeting Hot Take. Wer es nicht kennt, hört unseren ersten Pilot an. Da kann man hören oder liest die Beschreibung durch, glaube ich. Da kann man nachlesen und hören, was der Morning Meeting Hot Take ist. Heute stellt Heide den Morning Meeting Hot Take vor.
Also unser Hot Take des Monats schließt ein bisschen an unseren ersten Hot Take an. Feministinnen haben leider verlernt, wütend zu sein und dabei aber nicht diese Gewalt weiterzugeben und somit die Spirale am Laufen zu halten. Ganz wenige Ausnahmen gibt es natürlich auch, aber so in der Tendenz gibt es eine Verquickung zwischen dieser Frage von Wut und Gewalt, und wir versuchen vielleicht heute auch diesen Grad irgendwie ein bisschen fassbarer zu machen.
Ich habe vorhin in der Vorbereitung schon gesagt, dass ich es voll okay finde, wütend zu sein. Aber dass es wichtig ist, dass man dabei nicht gewalttätig wird. Also man kann auf Personen wütend sein, aber ihnen dann mit Gewalt zu begegnen, auch emotional, auch verbal, halte ich nicht für richtig und führt uns, glaube ich, auch nirgendwo hin. Und finde ich tatsächlich auch gar nicht feministisch. Obwohl ich auf der anderen Seite das wichtig finde, wenn Frauen wütend sind und flinte Personen für das einstehen, was sie wollen, aber halt nicht mit Gewalt.
Na, weil diese Frage der berechtigten Wut, die beschäftigt mich schon. Weil, ja, ich gebe dir recht, da ist auch eine Stärke drinnen, aber die Frage ist dann schon, was tue ich damit? Und nehme ich ein abstraktes gesellschaftliches Verhältnis, wie zum Beispiel Rassismus, wahr, das nehme ich auch körperlich wahr, wenn ich eine betroffene Person bin, aber setze ich dann dieses gesellschaftliche Verhältnis auf eine ganz konkrete Person drauf und sage, du bist, und reduziere die Person damit auf ein bestimmtes Fehlverhalten. Und ich glaube, so beginnt dann eine Spirale der Gewalt. Also an der Stelle, wo sich dieses abstrakte gesellschaftliche Verhältnis auf einzelne Personen konzentriert. Und da gehe ich nicht davon aus, dass wir nicht alle Fehler machen und dass wir nicht alle auch andere verletzen können. Aber das ist ja allermeistens in den Zusammenhängen, wo wir uns bewegen, wo wir etwas Gemeinsames auch haben, eine Facette, ein Scheitern. Und wie reagiere ich aber dann mit diesem Scheitern, mit diesem Fehlverhalten auch? Geht es dann nur noch um Beschämung und um Verurteilung, oder geht es darum, sich zumindest zu bemühen, das Gegenüber immer noch als ganze Person wahrzunehmen?
Ja, voll. Voll. Sobald ist eine, sobald die Wut eine Richtung hat, nämlich gegen eine Person geht und dabei eine gewaltvolle Form annimmt, ist es, glaube ich, nicht mehr der Radikal-Zärtlichkeitsweg und auch nicht mehr der feministische, gewaltfreie Weg. Ich finde dieses Zitat von Bell Hooks da immer sehr schön. Sie sagt, don't get into the ring. Und für mich hat das viel damit zu tun, Grenzen zu setzen und zu sagen, hier ist es jetzt Schluss. Hier möchte ich jetzt irgendwie nicht weiter oder das tut mir jetzt gerade weh. Und dass das dann aber auch bedeutet, dass Personen, egal in welchem Kontext, egal in welcher Community, diese Grenze auch wahren. Also es kann ja voll durchaus mal passieren, dass Personen miteinander wütend sind und dann Sachen sagen, die vielleicht auch irgendwo gewaltvoll sind, irgendwo gemein sind. Aber wenn eine Person eine Grenze zieht und sagt, hier und nicht weiter, und die Person drüber geht, dann wird es halt sehr schnell gewaltvoll, finde ich.
Und Rache ist auch so ein problematisches Konzept.
Ja, Scapegoating, Rache, sich GegnerInnen aussuchen und sich an denen abarbeiten. Ich bin mir nicht so sicher, ob wenn es um Faschisten geht, bin ich mir nicht so sicher, ob ich da so ob, ich glaube, Rache am Faschismus, legitim, glaube ich.
Ich musste schon die ganze Zeit an dieses Buch Nakam denken, beziehungsweise gibt es auch einen Song von Daniel Kahn. Und die Versuche einer Gruppe um Abba Kaufner nach der Shoah, sich an den Täterinnen und in dem Fall eben den Deutschen zu rächen. 6 Millionen für 6 Millionen. Und ich glaube, die allermeisten von uns sind sehr froh, dass dieser Versuch gescheitert ist. Und in dem Song von Daniel Kahn wird das dann halt, wird diese lange Geschichte sehr, sehr kurz erzählt, dass die Rache dann darin besteht, dass Israel aufgebaut wird. Und genau, das Überleben ist in dem Fall vielleicht eine größere Rache als 6 Millionen für 6 Millionen.
Ja.
Und jetzt sind es zumindest 7, die in Israel wohnen.
Genau, Rache. Ich glaube, es ist immer wichtig, darüber nachzudenken, zu welchem Zweck man gerade Gewalt ausübt und dass es Gewalt ist, einem das nochmal klar zu machen und sich selber bewusst zu sein, was man tut und was man sagt. Also wenn du über eine Grenze rübergehst, dann musst du dir bewusst sein, dass das ein gewaltvoller Akt ist. Und wenn du Rache übst, dann musst du dir bewusst sein, warum du das machst. Und ich finde wichtig, dabei zu bedenken, ob, also das Ziel dahinter. Und ich finde tatsächlich so ein gewaltfreier Zugang ist häufig viel lebensbejahender und viel nachhaltiger und viel gewinnbringender, also ohne dass es einen Value hat, sondern ein in sich geschlossenes, ich glaube auch eine Art Aufarbeitung auch für die Personen, die betroffen sind dann. Also ich kann mir viele Situationen vorstellen, wo Personen einfach genau dann ihr Ding machen zum Beispiel und das Menschen ärgert, die ihnen Steine in den Weg legen wollten. Wenn man es mit so einem Community-Gedanken denkt, ich meine, wir haben, glaube ich, letzte Folge auch irgendwie kurz über Community gesprochen und dass das irgendwie ein schwieriger Begriff an sich auch ist, aber das ist ja auch die Frage dann wieder, was tust du dann damit, also was passiert dann, wenn du deinen Schmerz nimmst und ihn gegen andere Personen richtest.
Ja, und ich glaube, man kann aber gleichzeitig auch nicht jeden Zusammenhang als therapeutischen Raum für einzelne Akteurinnen nutzen. Ich glaube, das sind unterschiedliche gesellschaftliche Felder. Es unterscheidet sich auch das gesellschaftliche Feld Politik machen von einem gesellschaftlichen Feld Wissenschaft machen. Und eine rassistische Erfahrung in einem wissenschaftlichen Zusammenhang wird in ganz vielen Facetten untersucht und die Strukturen werden sozusagen offengelegt. In einem politischen Zusammenhang sollte die Bewegung aber nicht eine möglichst breite Auffächerung sein, sondern, glaube ich, auch immer wieder klar zu haben, wo eigentlich der politische Gegner ist und wer tatsächliches Interesse hat, rassistische Strukturen aufrechtzuerhalten, die immer auch mit einer weiteren Stufe von Ausbeutungen hergehen in kapitalistischen Verhältnissen. Und da sich halt noch einmal zu vergewissern, wo will man eigentlich hin? Und nur weil ich die Nächsten so nahe habe, dass ich ihnen wehtun kann, ändert sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen leider nichts. Ich werde halt immer weniger Nächste haben, weil sich die meisten Leute doch über kurz oder lang aus so gewaltförmigen Beziehungen lösen.
Ja, und das ist ja auch nicht transformativ, also aufs System wütend zu sein und da Widerstand zu leisten, mit vielleicht auch einer Herangehensweise, die eine Wut beinhaltet, sage ich mal. Das kann ja transformativ sein, also wütend aufs Patriarchat zu sein, wütend auf den Kapitalismus zu sein, sich da zu überlegen, wie kann man Banden bilden, wie kann man miteinander lieb sein und eben genau dem nicht entgehen, aber dem was gegensetzen.
Und in einem strategischen Sinne, aber was brauche ich alles dazu, ne?
Genau.
Weil gerade in einem feministischen Kampf sieht man ja, welche unterschiedlichen Ebenen da schon zu massiven Verbesserungen geführt haben. Also Feminismus ist eine Erfolgsgeschichte und die ist sie deswegen, weil man auf ganz verschiedenen Ebenen, auf einer Gesetzesebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene, also in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern sich eine bestimmte Form von gemeinsamer Zielorientierung gesetzt hat und direkt von Wahlrecht bis Quoten und das Recht auf einen nicht-binären Geschlechtseintrag, zumindest in groben Zügen. Aber da geht es eben nicht darum, das eine gegen das andere zu setzen, sondern immer ein Unterzug zu geben. Ne?
Ich habe jetzt nur kurz noch daran denken müssen, worüber wir auch geredet haben, ist die Halftime-Show vom Super Bowl, wo Bad Bunny in seiner Show eben unter diesem Slogan dieser Show gemacht hat, the only thing more powerful than hate is love. Und ich glaube, das spielt schon auch da ein bisschen rein in das, was du gerade gesagt hast, nämlich gibt es ein gemeinsames Ziel und ist man zusammen wütend auf das System, aber liebevoll zueinander? Oder bist du untereinander wütend aufeinander und kannst nicht mehr liebevoll sein? Und dann kannst du aber nicht auch dann gibt es das gemeinsame Ziel ganz schnell nicht mehr.
Und es gibt wahrscheinlich auch bald den Zusammenhang nicht mehr, weil ich wirklich glaube, dass das Leute nicht aushalten. Also wenn ich eine Wahl habe, dann wähle ich, glaube ich, den weniger gewaltvollen Zusammenhang. Die meisten Gewaltverhältnisse zeichnen sich dadurch aus, dass, also wenn Leute da drinnen bleiben, dann weil sie keine andere Wahl haben, weil sie nicht rausgehen können. Aber wenn man das kann, dann gibt es, glaube ich, für die allermeisten so einen bestimmten Fluchtimpuls und das vereinzelt die Leute einfach, ja.
Wenn wir liebevoll miteinander umgehen und versuchen, einander zu verstehen und auf Augenhöhe zu betrachten und eine Fehlerkultur zu entwickeln, die Fehler zulässt, die aber gleichzeitig auch Grenzen zulässt und man all diese Dinge, Fehler und Grenzen in einem Zusammenhang sehen kann, ich glaube, dann kann tatsächlich das Ziel sehr transformativ oder sehr bestärkt verfolgt werden. Also bei diesem Auftritt nämlich von dem Bad Bunny sieht man dann auch am Ende kommen die ganzen Repräsentationen von den amerikanischen Ländern, nämlich also den vom amerikanischen Kontinent, von Südamerika und Nordamerika zusammen. Und es sind auf einmal ganz viele. Und das ist auch diese Message, die ich daran so schön finde, dass sie halt die Liebe über den Hass stellen. Ja.
Und diese Idee von Maga, ne, ist ja eine unfassbar hierarchische. Und das, was da passiert, indem man zum Beispiel eine massiv wirksame Unterdrückungskategorie, nämlich Rassismus, über alle anderen Erfahrungen stellt, gehorcht derselben Logik. Und das, da glaube ich, geraten wir definitiv ins Hintertreffen. Und ich habe jetzt mal einen Freund gefragt, der so zum Beispiel industriellen Vereinigungszusammenhänge durchaus kennt. Und man stellt sich ja immer die Frage, was ist eigentlich das Verbindende für, sagen wir jetzt einmal, die Seite des Kapitals. Und da ist es irgendwie ganz klar, deren Ziel ist jetzt zum Beispiel von der IV, weniger Staat, wenn Staat, dann mehr Förderungen, weniger Steuern. Also da gibt es ein klares Profitinteresse. Und unter diesem Profitinteresse kann man dann die einzelnen Interessen summieren, weil die sind durchaus unterschiedlich und die stehen auch in Konkurrenz zueinander. Aber eigentlich machen sie eine Interessensvertretung im besten Sinne. Ne? Sie haben eine Ziellinie und dahinter sammeln sich all diese Differenzen.
Ja.
Und das ist etwas, was uns in der Linken ein bisschen abhanden gekommen ist.
Hast du noch ein Schlusswort?
Lieb sein.
Ich habe jetzt immer erwartet, so einen tiefen, weißt du? Satz. Das sagt lieb sein. Okay, ja, ja, gut.
Wobei das mit dem Liebsein als Imperativ halt auch nicht so gut funktioniert. Ne?
Das ist auch wieder, ja. Okay, genau. Einen gewaltfreien Schlusssatz.
Der gewaltfreie Schlusssatz ist tatsächlich, dass wir das und den Reichtum irgendwie, der uns umgibt, und die Fülle, die uns umgibt, irgendwie auch wahrnehmen und besprechen lernen müssen, tatsächlich, weil wir müssen uns da drin auch üben. Und jetzt haben wir uns so lang in diesem Konkurrenzding geübt, und ich glaube, wir sollten uns auch wieder in der Wahrnehmung der Fülle üben, obwohl das total theologisch klingt, ist das, glaube ich, so.
MitarbeiterIn des Monats.
Christine stellt heute unsere Mitarbeiterin des Monats vor. Schließlich sind wir im Büro und haben eine Mitarbeiterin des Monats, ist ja ganz klar.
Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, eine Freundin von uns, die das extrem gut drauf hat, wütend zu sein, aber dabei total gewaltfrei ist, ist unsere liebe Sherry.
Und weitgehend gewaltfrei, würde ich sagen.
Ich habe sie noch nicht gewaltvoll erlebt. Ich habe sie wütend erlebt schon, aber
du hast leider recht. Ich nehme das wieder zurück. Ja, stimmt. Sherry ist tatsächlich nicht gewaltvoll.
Und ich finde das wirklich sehr besonders an ihr. Ich finde das sehr schön auch mit ihr über.
Also jetzt habe ich den Namen gesagt, statt du?
Na, ich habe ja schon gesagt. Es ist Sherry.
Ja, Sherry.
Genau, Sherry kennen wir aus. Woher kennst du Sherry eigentlich? Weil ich kenne Sherry über Heide.
Ich kenne Sherry, weil sie Regisseurin ist, eine ganz wunderbare Theaterregisseurin, und mit mir und vielen anderen ein Stück gemacht hat. Das heißt, endlich wird die Arbeit knapp.
Ja, und also bei dem Titel kann man schon raushören, es gibt schon viel, über das sich Sherry aufregen kann auch. Und auch sehr emotional, aber wirklich dabei sehr bei sich bleibend. Und sie hat mir beigebracht, dass man immer bei sich anfangen soll und auch bei sich bleiben soll und bei Kritik reflektieren soll, was das mit einem selber zu tun hat. Und deswegen finde ich, dass Sherry die perfekte Mitarbeiterin des Monats ist, wenn es um wütenden Feminismus, der aber gewaltfrei ist, geht. Genau.
Ja, und es gibt tatsächlich viele gute Gründe, warum Sherry wütend sein kann. Aber allermeistens schätze ich ihren Blick, der auch sagt, ich habe gar keine Zeit für den ganzen Scheiß. Ich mache meine Kunst. Ich mag mich mit meiner Arbeit, die die mir total viel wert und total wichtig für mich ist, beschäftigen und nicht immer mit zum Beispiel der Wut der anderen. Nein, das oder auch nicht immer mit der Gewalt der anderen.
Ja, genau.
Vielleicht ist das überhaupt eine gute, zu verallgemeinernde Wahrnehmung, dass Leute, die sehr selbstgewiss sind, also sich ihrer selbst und ihrer Stärken und auch ihrer Schwächen gewiss sind, dass da Gewalt nicht mehr notwendig ist, weil es vielleicht auch einen Tick weiter weg ist von dieser Angst.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, können wir gut alle von ihr lernen, wie man emotional wütend ist, aber trotzdem bei sich bleibt und gewaltfrei kommuniziert.
Aber schon auch sehr wertschätzend. Also es ist tatsächlich nicht getragen von Wut, sondern ich finde, es gibt eine ganz breite Wahrnehmung, die sehr wertschätzend ist und natürlich auch klare Grenzen. Ich fand das vorhin total wichtig, als du das erwähnt hast, dass es auch darum geht, Grenzen setzen zu können und ein tatsächlich wohlwollender, liebevoller Zugang und Umgang miteinander ist, dass wir die Grenzen der anderen, wenn schon nicht spüren, dann zumindest hören, wenn sie einem schon aufgezeigt werden. Ne?
Ja, genau. Und das macht sie sehr gut. Die Kaffeepause.
Wir machen jetzt Kaffeepause und zwar heute mit Christine. Denn letztes Mal haben wir mich, Heide, vorgestellt. Diesmal stellen wir also Christine vor. Hallo Christine.
Hallo Heide.
Sag mal, wo kommst denn du eigentlich her? Es ist immer so ein Satz, den man eigentlich nur mit Vorsicht sagen darf, aber man hört ja schon, also Christine ist wahrscheinlich keine Wienerin. Wo kommst du her?
Aus Berlin. Und lustigerweise habe ich, als ich nach Wien gezogen bin, die ersten zwei Wochen habe ich kaum geredet, weil es mir so peinlich war, weil ich gehört habe, dass ich ganz anders klinge als alle anderen. Und mittlerweile ist es andersrum. Mittlerweile weisen mich meine Berliner und auch meine deutschen Freunde darauf hin, dass ich sehr wienerisch klinge gerade mittlerweile, ja.
Du kommst aus Berlin, Ost oder West?
Meine Familie kommt aus Ost-Berlin. Ich wurde mit sehr viel ostdeutschem Hintergrund erzogen. Der Steffen Mau hat ein gutes Buch darüber geschrieben, Ungleich vereint. Und da beschreibt er, dass Menschen wie ich, die so groß geworden sind wie ich, Osthintergrund haben. Was, glaube ich, stimmt einfach, ja.
Aber nachdem du so jung bist, bist du nach dem Fall der Mauer geboren?
Knapp danach, ja. Ich hatte Glück. Genau, ich bin 95 geboren, aber meine Familie mütterlicherseits hat schon sehr unter dem Mauerfall gelitten, würde ich sagen, sehr viel verloren. Und ich glaube einfach, diese Jahre danach, also 5 Jahre danach geboren zu sein, ist, man wird in eine Welt reingeboren, die ständig damit beschäftigt ist, dieses System aufzuarbeiten und ständig irgendwie damit beschäftigt ist, sich neu auszukennen. Also das fängt bei so ganz kleinen Dingen an, wie Einkaufen. Also immer, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war, hat sie sich darüber beschwert, dass es 5 verschiedene Joghurtmarken gibt und das ja ausreichen würde, wenn es nur eine Marke gibt, aber verschiedene Geschmacksrichtungen. Oder zum Beispiel auch, dass es sich nicht ausgekannt hat, was es für Südfrüchte gibt. Und dann haben wir die Tradition entwickelt, dass wir jeden Samstag eine neue Südfrucht gekauft haben und wir hatten ein Buch und die hat uns dann, also dieses in diesem Buch stand drin, was das ist und wie man das isst. Genau. Also ja, das ist schon spannend und das geht dann natürlich auch weiter über so, man schaut dann Filme oder Serien, die halt die DDR aufarbeiten sollen in irgendeinem weirden, häufig westlichen Blick drauf. Aber das enthält dann schon auch Inhalte, die halt oder halt Aspekte, die schon so waren. Also ich erinnere mich, ich habe den Film geschaut, Goodbye Lenin, mit meiner Mutter und meinem Bruder. Mein Bruder ist noch in der DDR geboren, hat das aber nicht so erlebt, weil zum Mauerfall war er 3. Und genau. Und das ist schon wild, wenn Personen immer wieder dann, also deine Familie, deine Eltern auf den Fernseher oder auf die Leinwand zeigen und dir sagen, ja, genau so war's. Und dann halt irgendeine Geschichte erzählen, die noch viel ärger ist als das, was du da gerade gesehen hast, ja. Genau, und wählen zum Beispiel auch ein großes Thema, sich mit den Parteien auseinandersetzen, wenn man dafür Zeit hat. Und halt gleichzeitig bin ich auch in einer Familie geboren, also die ganze Familie mütterlicherseits ist relativ groß und die sind eine Arbeiterinnenfamilie und niemand hatte da wirklich Zeit, sich mit Politik auseinanderzusetzen, leider. Und deswegen haben sie auch dementsprechend dann gewählt.
Jetzt habe ich mich gerade selber dabei ertappt, dass ich kurz versucht war, dich zu fragen, ob deine Familie denn dann kommunistisch war und mir sofort aufgefallen ist, was für eine bescheuerte Frage, weil du würdest mich ja auch nicht fragen, ist deine Familie eigentlich immer schon kapitalistisch? Also es ist total absurd, oder? Ja. Weil man lebt halt in einem bestimmten System und verhält sich dazu zwangsläufig, besonders dann, wenn man nicht raus kann. Genau, aber das hat jetzt, also das kann man natürlich auf einer individuellen Ebene schon nachfragen und entscheiden, aber es ist jetzt nicht das entscheidende Moment für diesen Systemwechsel, den alle durchleben mussten, egal welchen Überzeugungen sie anhingen.
Ja, man darf, also in meiner Familie hätte ich nicht sagen dürfen, dass ich Kommunistin oder Sozialistin bin. Also dafür wäre ich rausgeflogen und zwar gleich. Also es hätte kein Nachdenken darüber gegeben, was ich eigentlich damit meine oder so. Das sind so Begriffe, die man eigentlich in, und das kommt mir häufig vor, also mir kommen auch häufig Personen, und also ich treffe häufig Personen, die dann irgendwie sagen, sie können diese Worte oder diese Systeme nicht sagen und nicht benennen, wenn sie im linken Kontext unterwegs sind mit ihren Eltern, die in der DDR gelebt haben und groß geworden sind. Aber was ich schon sagen kann, was spannend ist, ich bin in einer sehr matriarchalen Familie groß geworden. Meine Mutter hat 3 Schwestern, also die waren 4 Töchter und genau, also es waren selten Männer in unserer Familie auch, also abseits von meinem Opa, die Tanten, die ich hatte, einer davon war verheiratet und die hat dann aber auch wieder eine Tochter bekommen. Mhm. Genau, also es gibt viele Frauen auf dieser Seite der Familie bei mir, ja.
Okay, also eine feministische Sozialisation.
Feministisch waren sie, glaube ich, nicht tatsächlich. Also meine Mutter ist schon immer freiheitsliebend gewesen, hat mir das auch beigebracht, dass man für sich selber einstehen muss und dass man das sagen darf, kann, soll, muss, was man auch meint. Aber das hatte keinen feministischen Anspruch. Ich glaube, dass diese Art und Weise, Frau zu sein in der DDR, aber viel mit ihnen gemacht hat. Also das kann man schon, glaube ich, ablesen. Es gab eine sehr direkte Kommunikation. Wir haben vorhin über Gewalt geredet. Es gab viel verbale Gewalt auch dadurch. Und
Und dann wirst du also in Berlin der 90er und frühen 2000er Jahre so langsam größer und erwachsener. Und kommst dann zum Studium nach Wien.
Ja, sehr viel später.
Dann haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Also die Frage ist sozusagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wo du quasi geboren wirst und in welche Family und so. Und wollen wir schon nach Wien oder hast du Lust, irgendwie noch ein bisschen mehr über sowas wie Schule, Studium oder Kultur oder…
Nein, Berlin ist ein sehr depressiver Ort für mich. Also ich würde gern gleich nach Wien kommen, weil das war schon auch eine Entscheidung, mir selber ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich kann sagen, dass ich ganz schnell erwachsen werden musste und ganz schnell Entscheidungen für mich selber treffen lernen musste, die mir ermöglichen zu überleben. Und zwar auf diese Art und Weise zu überleben, wie ich das möchte und nicht in welche Verhältnisse ich reingeboren bin. Also wir sind nicht nur eine Arbeiterinnenfamilie gewesen, ich bin auch mit meiner Mutter in Armut aufgewachsen und das hat ein ganzes Set an Limitationen herbeigeführt, die ich wusste, denen nicht zu entkommen sind in Berlin. Und Berlin ist auch kein Ort. Ich sag immer, wenn man in Berlin Geld hat, dann macht's schon Spaß und dann hat man schon auch ein gutes Leben. Aber wenn du in Berlin arm bist, dann bist du depressiver als sonst wo. Also das ist einfach so. Den Menschen in Berlin, die kein Geld haben, denen geht's einfach sau schlecht. Und das ist sicher in anderen Großstädten ähnlich so. Aber in Wien zum Beispiel kann ich sagen, die Leute, die hier kein Geld haben, haben trotzdem irgendwie die Möglichkeit, auf bestimmte Sachen zurückzugreifen. Also es gibt super viel kostenlose Kultur. Das gibt's in Berlin in dieser Form nicht. Und ich finde, generell gibt's in Wien ein soziales und ein politisches Netz auch, was ich viel mehr schätze als das in Berlin. Bin kein größter Fan dieser deutschen Hauptstadt, die alle total abfeiern, ohne Grund.
Naja, es bietet halt so viel Platz. Ich glaube, das ist etwas, was man in Wien doch weniger hat. Also sowohl in der Stadt als auch so linke Räume oder so. Aber es ist halt auch viel größer. Okay, kommen wir also nach Wien. Wir sind natürlich heilfroh, dass du hier bist.
Danke. Ich auch.
Und hast du eigentlich in Berlin dann zuerst studiert?
Ich habe zuerst meinen Bachelor in Berlin fertig studiert, war auch währenddessen schon im Ausland, habe festgestellt, okay, ist irgendwie besser. Dann gehe ich wohl für meinen Master dann komplett ins Ausland und dann ist die Wahl auf Wien getroffen, weil ich hier schon Freunde hatte vorher und die Stadt kannte und man kostenlos studieren kann und man auch quer einsteigen kann in Masterstudiengänge, viel einfacher als sonst wo. Also man muss fachähnlich studiert haben, muss dann 30 ECTS nachholen und dann kannst du ein ähnliches Fach weiter studieren. Also ich habe in meinem Bachelor englische Philologie studiert. Das beinhaltet eben Kulturwissenschaften auch zu einem bestimmten Anteil. Und deswegen konnte ich dann Kultur- und Sozialanthropologie den Master anfangen in Wien. Mit eben diesen 30 ECTS nachholen, genau.
Und jetzt hast du dich in deiner Abschlussarbeit, deiner Masterarbeit, mit Körper im weitesten Sinne, aber mit Tattoos im engeren Sinne beschäftigt und auch mit dem emanzipatorischen Potenzial, das du da drinnen siehst. Selbstbestimmten vielleicht? Vielleicht ist emanzipatorisch zu viel gesagt.
Ja, weil es hängt viel am Forschungsfeld ab und die Art und Weise, wie Anthropologinnen forschen, ist ja nicht, wir versuchen ja nicht das zu sehen, was wir wollen, sondern wir versuchen das zu beschreiben, was wir tatsächlich sehen. Und ich habe in Kopenhagen geforscht und ich finde tatsächlich, ich habe herausgefunden, dass die emanzipatorische Kraft von Tattoos in Kopenhagen nicht so groß ist. Und ich vermute, dass das in Wien anders ist und ich glaube, da gibt es ganz interessante Logiken hinter, zum Beispiel, dass Wien nicht so neoliberal ist wie Kopenhagen und Neoliberalismus, also Kapitalismus in einer reinen Form, sage ich mal, sehr dafür sorgt, die Ränder quasi auszuradieren und traditionellere Gesellschaften, die sehr konservativ sind, wie Österreich, wie man es auch in Wien viel findet, sorgen schon dann hier und da noch mehr für Widerstand. Also da gibt's dann auf einmal kleine Communities oder halt Bewegungen oder so, die viel widerständiger sind als in neoliberalen Gesellschaften. Auch weil die Leute immer so versuchen, so mittig zu sein. Also Berlin ist ja auch sehr neoliberal, aber ich finde, Kopenhagen macht das nochmal so um so 3000 Mal schlimmer sozusagen. Also in Kopenhagen tun alle so, als wären sie politisch mittig, als ginge es ihnen allen urgut und es gibt keine Probleme und ja, irgendwie gar keine Reibungsfläche auch. Kein Grund zum Widerstand auch, weil du kannst eh so sein, wie du möchtest. Aber es ist dann wieder gleichzeitig sehr binär. Also das war ein sehr interessanter Aspekt, den ich dann doch irgendwie entdeckt habe. Weil also die
binäre Logik, die sich auch in den Tattoos zeigt.
Genau. Also ich habe dazu geforscht, meine Forschungsfrage war, was Tattoos über Gender sagen. Und ich habe herausgefunden, dass es stereotypisch weibliche und stereotypisch männliche Tattoos gibt. Und natürlich habe ich auch versucht, dann rauszufinden, ob es irgendwas Liquides dazwischen gibt, ob es irgendwie
genau, das Nicht-Binäre, das Fluide, wo zeigt es sich denn?
Ja, genau, andere Symboliken gibt oder andere Arten und Weisen, Tattoos zu stechen oder zu tragen, wenn die Personen nicht binär sind oder trans oder agender oder anything but binär, genau. Und also du hast
wenig gefunden?
Ich habe wenig gefunden, leider. Also die ich gefunden habe, die sind halt sehr binär gewesen. Ich habe eine Person gefunden, eine Künstlerin, die auch andere Körper tätowiert, vor allem trans und nicht binär, was ich so gesehen habe. Und ihre Tattoos sind sehr kunstvoll. Das ist dann sehr spannend, weil Tattoo-Artists, die nicht sehr binär tätowieren dann ihre eigene Kunst viel mehr. Also da geht es dann viel mehr in die Kunstrichtung. Und du hast am Anfang gefragt, das ist Anthropology of the Body and Anthropology of Gender und Anthropology of Art and Culture natürlich. Und all diese Dinge zusammengenommen, genau, ergeben dann dieses Thema.
Und jetzt hast du das abgeschlossen und vermisst du die Auseinandersetzung oder führst du das ein bisschen weiter? Weil in Wien hast du ja nicht geforscht, aber mit welchem Blick gehst du jetzt durch die Stadt? Weil ich meine, jetzt im Winter ist es nicht so augenfällig, aber der wird ja irgendwann mal vorbeigehen. Und dann sind ja Tattoos tatsächlich auch sehr präsent.
Ich glaube, wenn man es mal gesehen hat, dann kann man es nicht vergessen. Also ich gehe viel bouldern und da tragen Leute Sportkleidung und da sind Tattoos mehr sichtbar als jetzt gerade im Winter oder Frühling auf der Straße. Aber ich schaue schon und dann schaue ich mir die Menschen dazu an und ich finde es schon spannend. Es gibt schon Unterschiede und natürlich wäre das eine interessante Perspektive, das zu vergleichen. Also zum Beispiel zu vergleichen, inwiefern nicht-binäre Menschen oder Trans-Personen oder also alles, was eben nicht in diese Binarität reinfällt, wie diese Personen in Kopenhagen Tattoos tragen und wie die aussehen und wie das in Österreich passiert, vor allem in Wien.
Worüber magst du noch gern reden, wenn es um dich geht? Was magst du preisgeben?
Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich Diabetes Typ 1 habe. Ich merke, dass ich das viel mehr in den letzten 2 Jahren viel mehr bearbeite als Thema auch, wie es mich limitiert mit meinen Grenzen, wie Leute damit umgehen, wie ich auf Behindertenfeindlichkeit, die existiert, reagieren möchte, gleichzeitig aber auch, wie viel ich darüber erzählen will, wie viel ich quasi bilden will, meine Umwelt über Diabetes, weil es hat tatsächlich auch so Sicherheitsaspekte, also wenn ich umfalle, was passiert dann, was muss die Person dann tun und so weiter. Ja, und ich merke, wie das immer ein größeres Thema wird und das gehört noch auf jeden Fall zu mir, würde ich sagen.
Danke. Also finde ich tatsächlich mit so eigentlich unsichtbaren oder im Großteil des Jahres jedenfalls sehr unsichtbaren Erkrankungen voll wesentlich. Und hat auch was mit der Frage von Grenzen setzen und auch den anderen Leuten die Möglichkeit geben, adäquat zu reagieren.
Ja, genau. Ich habe letztens tatsächlich eine Person darauf hingewiesen, die gesagt hat, dass es ja eine komplett unsichtbare Behinderung ist. Habe ich sie darauf hinweisen müssen, dass das tatsächlich gar nicht so unsichtbar ist. Weil ich werde zum Beispiel auch angesprochen auf meinen Sensor von wildfremden Personen. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Ich gehe die Straße runter und irgendein Mann hat mir vor 2-3 Jahren, ich glaube, ja, hat mir gesagt, ich soll das wieder runternehmen und das macht mich nur krank. Und also der wusste, glaube ich, schon, dass das ein Diabetes-Sensor ist.
Ja.
Der hat nur diese, also der war nur so ein Verschwörungstheoretiker.
Genau,
und
beten
wollten wir dann,
oder irgendwie mehr in die Sonne gehen oder barfuß laufen
genau.
oder irgendwas. Das
ist mir Zimt, ist mein Favorite einfach.
Ist mir Zimt.
Natürlich haue ich mir die fetten Zimtrollen rein und dann geht's mir wieder gut, weil ja, das sind überhaupt nicht viele Kohlenhydrate und überhaupt nicht viel Zucker. Super einfach für mich zu verdauen. Nein, aber solche Sachen finde ich dann schon wichtig auch. Und ich glaube eben, dass das Teil von der Bildung ist. Und ich glaube, wir haben da schon auch einen Bildungsauftrag. Ich glaube, wenn du möchtest, dass deine Umgebung mit dir so umgeht, wie du das möchtest und brauchst, dann musst du deine Umgebung auch ein bisschen bilden. Und das finde ich auch nicht schlimm. Schlimm wird es nur dann, wenn es dann irgendwie komische Reaktionen drauf gibt.
Und vor allem, also dem Beispiel mit wildfremden Leuten, das zeichnet halt andere Formen von Sichtbarkeit und vermeintlichem Anderssein auch aus, dass das offenbar als Einladung wirkt, Verhaltensanregungen zu bekommen oder so. Das ist ganz daneben.
Ja, wie Tattoos auch.
Ja, wie Tattoos auch.
Übrigens. Genau. Tattoos laden auch meistens, da gibt es auch ein geschlechterbasiertes Gefälle drin. Männer sprechen meistens Frauen und jetzt sage ich Frauen und nicht Flinterpersonen, weil es keine Studien gibt, die Flinterpersonen behandeln, sondern nur Frauen, darauf an, dass sie Tattoos tragen. Da passieren dann viele Grenzüberschreitungen, wie zum Beispiel einfach ungefragtes Anfassen oder Kleidung runterziehen oder so. Das ist ganz doll arg. Und das ist ja, also das Interessante ist ja, dass Diabetes ist ja keine Choice. Also nee. Das wählen wir uns ja nicht. Und auch diese Schönheitsideale sind keine Choice. Also ich finde halt das interessant, weil das eine Body Modification ist, die ein Agency beinhaltet, anders als zum Beispiel eine Nasen-OP oder eine Brustvergrößerung, Verkleinerung, was auch immer. Das sind Dinge, die von der Gesellschaft irgendwie so diktiert werden oder wo die Gesellschaft sagt, es muss so oder so aussehen. Und bei Tattoos ist es genau umgekehrt. Die wählt man sich, weil man möchte, dass es so aussieht. Und da reagieren die Leute dann ganz wild drauf. Also mit ganz argen Reaktionen, wie ich eben beschrieben habe, ja.
Ich frage tatsächlich relativ oft, hat das sehr weh getan? Weil mich manche Dinge, ich glaube, ich mache es jetzt tatsächlich deutlich seltener, zumindest bei wildfremden Menschen. Den letzten wildfremden Menschen, den ich angequatscht habe, der hatte ein Spinnennetz auf die Glatze tätowiert. Und weil wir schon mal im Gespräch waren, habe ich dann auch gleich nachgefragt, ob das denn nicht wirklich sehr weh getan hat. Er hat es aber nicht beantwortet. Aber wir haben dann grundsätzlich über das Tattoo gesprochen. Diese Agency, seinen Körper zu modifizieren, sein Erscheinungsbild zu modifizieren, was auszudrücken. Du hast ja selber auch Tattoos. Hast du das Gefühl, dass das ein Ausdruck deiner Persönlichkeit ist?
Ja, mehr als das. Es ist eine Konversation mit mir selbst. Das finde ich extrem schön. Es gibt in der Tattoo-Wissenschaft, sage ich mal, gibt es diesen Begriff beziehungsweise diese Theorie, dass es eine Konversation mit dir selbst ist und mit deiner Identität und wo du bestimmte Aspekte ausverhandelst mit dir selbst, bestimmte Lebensabschnitte bewältigst oder eben hinter dir lässt oder verarbeitest mit Tattoos. Und das finde ich extrem schön. Und deswegen finde ich es teilweise auch legitim. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie gut man sich kennt, wenn Leute nachfragen, was bedeutet das? Also wildfremde Personen finde ich wirklich einfach schrecklich und schwierig so, weil wir kennen uns nicht. Ich möchte nicht mit dir über meine innersten Dinge sprechen. Das ist ich habe die Wahl getroffen, ein Tattoo da zu tragen und das ist alles, was du drüber wissen musst. Aber wenn Freunde oder Familie mich fragen, dann ist das natürlich schön, weil dann kann ich erklären, was da der Gedanke dahinter war, was da die Auseinandersetzung mit mir selber war. Und das mit den Schmerzen ist lustig, weil manche Leute mögen das echt nicht. Also da gibt's ganz viele Memes auch im Internet drüber, wo sich Leute drüber lustig machen. So, did that hurt? Weil natürlich ist es eine Nadel mit Tinte, die unter die Haut geschossen wird. Natürlich ist da eine Art von Schmerz dabei. Aber ich finde es auch eine legitime, also anders als bei anderen Leuten finde ich es eine legitime Frage, weil es ganz unterschiedlich ist, wie dieser Schmerz wahrgenommen wird. Frauen spüren eher weniger Schmerzen als Männer. Also es gibt auch von Körperstellen zu Körperstellen unterschiedliche Schmerzempfindungen. Man sagt, auf dem Knochen tut's eher weh und da, wo viel Fett ist, eher weniger. Aber dann, wenn die Haut dünn ist, tut's dann wieder mehr weh und so weiter. Also das ist halt auch ganz interessant. Und also ich denke, dass es auf seinem Kopf muss schon sehr weh getan haben, weil das viel. Und dann vibriert auch der Kopf so. Das ist, glaube ich, relativ, das stelle ich mir unangenehm vor. Ich habe kein Tattoo auf dem Kopf, muss man dazu sagen.
Dass das ein Dialog mit dir selber ist, das finde ich schon sehr, das ist eine sehr gute Formulierung. Ja. Ich habe keine Tattoos.
Noch nicht.
Ich spreche offenbar nicht mit mir. Nee, ich spreche vielleicht anders mit mir. Christine, zum Abschluss unseres Vorstellungsgesprächs. Christine, zum Abschluss unseres Vorstellungsgesprächs stelle ich dir natürlich auch die unangenehme Frage. Erzähl mir bitte von deinem feministischen Guilty Pleasure.
Ja.
Oder antifeministischen Guilty Pleasure.
Genau, und das antifeministische Guilty Pleasure ist bei mir, ich mag es, die Passenger Princess zu sein. Also ich mag es im Auto, die Beifahrerin zu sein. Ich mag es, da Musik auswählen zu können und bin auch durchaus hilfreich. Also Links- und Rechtsschwäche gibt's schon, aber seitdem es Navis gibt und Google Maps und sowas, bin ich gut im Eingeben auf jeden Fall und im Handy halten gegebenenfalls oder im, ja, Assistieren jeglicher Art. Genau. Und ich mag das einfach, weil…
Ich finde es super, dass du selber Fahrrad fährst. Ja, das ist ein wirkliches Guilty Pleasure.
Ja, also genau. Also,
selbst wenn du selber fahren würdest, wäre es ein echtes Guilty Pleasure.
Das Auto ist schon schwierig, verstehe ich. Genau.
Mir sind die ja in der Stadt wirklich zutiefst zuwider. Aber ich meine, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Kieselsteinchen werfen. Ich habe auch gar kein Auto, aber natürlich habe ich einen Führerschein. Und du?
Ich habe keinen Führerschein. Das ist das Lustige daran. Also ich mag diese Position einfach. Und ich glaube tatsächlich, da muss ich ganz kurz nur sagen, es ist tatsächlich Sozialisierung bei mir. Also das Einzige, was ich, also ich habe meinen Vater relativ spät kennengelernt, erst mit 4. Und wir haben nicht so eine enge Beziehung zueinander. Und das, was wir viel gemacht haben miteinander, ist Autofahren, weil er hat woanders gewohnt, weiter weg, nicht in Berlin, in Brandenburg. Und da mussten wir eben immer mit dem Auto hinfahren und auf diesen Autofahrten hat er dann entweder mit mir Hörspiel gehört oder mit mir geredet oder irgendwie so. Also es war einfach so ein, es hat meistens so, glaube ich, 45 Minuten, 50 Minuten gedauert, irgendwie so. Also schon eine Zeit einfach. Und das war einfach so ein ganz besonderer Space, den wir so nie hatten sonst. Und ich glaube, deswegen mag ich das so. Ich kann auch ewig im Auto sitzen, ist mir voll egal. Also Roadtrips kann man schon mit mir machen, ja. Aber ich weiß, dass es halt nicht, nicht sehr progressiv ist.
Aber danke.
Gern. Danke, Heide. Danke für diese Podcast-Folge. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Hey Christine, es ist mir eine wirklich große Freude, mit dir Zeit zu verbringen und sogar einen Podcast zusammen zu machen. Und ich lerne urviel. Und danke für diese Episode und für die Details. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.